Der Predigttext steht im zweiten Buch Mose im fünften Kapitel. Ich lese Auszüge daraus. Nun gingen Mose und Aaron zum Pharao hin und sagten: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk frei, damit es mir zu Ehren in der Wüste ein Fest feiere. Der König von Ägypten antwortete ihnen: Warum soll ich euch beide, Mose und Aaron, das Volk von der Arbeit wegziehen? Fort mit euch an eure Arbeit. Da wandte sich Mose an den Herrn und sagte: Seitdem ich zum Pharao gegangen bin, um in deinem Namen zu reden, behandelt er das Volk noch übler. So wirst du das Volk auf keinen Fall retten. Das ist eine Adventsgeschichte, weil sie ein Fest ankündigt, ein unglaubliches Fest. Und das Ganze ist eine unglaubliche Geschichte. Die Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk. Eine Liebesgeschichte, aber wahrlich keine Komödie. Eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, aber keine Hollywood-Schnulze mit Happy End. Eine Geschichte mit Mord und Totschlag, mit Spannung, Emotionen, Action, aber kein Thriller, in dem das Gute siegt und das Böse besiegt wird. Eine Verfilmung dieses Stoffes würde sicher erst freigegeben ab 16 Jahren. Aber wer jetzt jünger ist, kann trotzdem gern dabei bleiben. Wir kennen den Vorspann zu diesem Abschnitt. Josef, von seinen Brüdern verraten und verkauft, rettet später als Regierender in Ägypten sowohl das ägyptische Land und Volk als auch sein eigenes. So kommen die Israeliten nach Ägypten und werden ein großes Volk und verursachen massive Integrationsprobleme. Josef stirbt, ebenso der Pharao. Ein neuer Pharao schürt geschickt die Ängste und die Angst besonders vor der Stärke der Israeliten, und das Volk wird zu Frondiensten gezwungen und versklavt. Und alle männlichen Neugeborenen werden umgebracht. Auch das eine Nähe zur Weihnachtsgeschichte. Gott, hörst du uns nicht? Ist dir unser Elend egal? Was sollen wir hier, wo wir unterdrückt, verachtet, ausgebeutet werden, wo unsere Kinder ermordet werden? Was sollen uns die Geschichten von den alten Zeiten? Heute, hier spielt sich unser Leben ab. Heute, ehrlich, ist es unsagbar elend um uns bestellt. Unsere Männer versklavt, unsere Frauen entehrt, unsere Kinder umgebracht durch die rachsüchtige Willkür eines politisch denkenden Pharaos. Hörst du uns nicht? Wir können heute genauso einstimmen in dieses Klagelied der Elenden. Und ich meine jetzt nicht das Jammern im reichsten Land der Welt, an das wir uns so gewöhnt haben, sondern einstimmen in das Klagen über wirklich schweres Leid unter uns und auf der ganzen Welt. Und ja, Gott hört das Gebet und handelt. Er handelt, wie er oft handelt, im Verborgenen, nicht in der Öffentlichkeit. Ein kleines Kind wird geboren, trotz Kindermord. Und es gelangt auf abenteuerliche Weise an den Hof des Herrschers und wird dort ausgebildet mit der besten Bildung, die man damals kriegen konnte, und erzogen vom Pharao selbst. Ihr kennt ihn, es ist Mose, ein begabter und begnadeter Israelit in den Diensten eben jenes Pharao. Ein Hoffnungsträger mit israelischen Wurzeln. Aber dann stirbt langsam die Hoffnung. Ein aus Rache und Jähzorn begangener Mord zwingt Mose zur Flucht. Als Asylant, als Fremder unter Fremden führt er sein Flüchtlingsleben. Er heiratet, arbeitet, zieht Kinder groß, ein ganz normales Leben in einer ganz normalen Zeit. Und dann diese merkwürdige Begegnung mit einem brennenden Dornbusch, der doch nicht verbrennt. Mose ist schon ein alter Mann, älter als die meisten hier unter uns, als Gott ihn beauftragt mit diesem unmöglichen Auftrag. Führe du mein Volk zur Freiheit. Geh du zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Es ist eine lange Geschichte, bis das passiert, wo unser Text heute einsetzt. Aber endlich ist es soweit. Der mächtigste Mann der damaligen Welt empfängt eine Abordnung seines Fronvolkes. Allein, dass das passiert, ist ein Wunder. Das wäre so, als ob die Angehörigen der Verbrannten in Bangladesch oder im Schwarzwald mit Frau Merkel und Herrn Obama reden würden. Völlig undenkbar, was da erzählt wird. Und dieser damalige Obama, dieser damalige Merkel, hört eine unglaubliche Frechheit. Statt aus dieser ganz besonderen Situation etwas zu machen, dass sich etwas entwickelt, dass Hoffnung passiert, was sagen die beiden? So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk frei, damit es mir zu Ehren in der Wüste ein Fest feiere. Hier treffen sich Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Und sie können nicht viel miteinander anfangen. Hier wird Gottes Absicht mit seinen Menschen, mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, mit ihnen und mit dir und mir deutlich. Vier Worte sind diese Heilsbotschaft. Vier Worte sind dieses Evangelium. Lass mein Volk gehen. Let my people go. Pharao hört und weiß nicht, was er antworten soll. Wie gehen? Wohin denn? Wozu denn? Warum denn? Wir hören das ungläubige Staunen über diese freche Unverfrorenheit. Ein bisschen Erleichterung, na gut. Ein bisschen gewerkschaftliches Entgegenkommen. Etwas mehr Brot, etwas mehr Unterhaltung, etwas weniger Stress bei der Arbeit. Darüber hätte man vielleicht reden können. Aber das, was ihr wollt, ist doch blanker Unsinn. Verhandlungen über Löhne, Leistungen, Tarife, Arbeitsergebnisse, Qualitätsnormen, eventuell Bildung, Ausbildung, Lebensperspektive, kein Problem. All das hätte ich mir als Pharao wohl gefallen lassen. Ich bin ja kein Unmensch, denke ich. Aber nun lass bitte die Kirche im Dorf und lass die Israeliten in Ägypten. Was wollt ihr machen, wenn ihr fort seid? Wisst ihr was? Gelacht werden sie haben über diese Verrückten. Lustig gemacht haben werden sie sich über diese sogenannten Führer mit ihrer lächerlichen Bitte. Ein Fest wollen sie feiern, in der Wüste. Sekt trinken, wie feine Leute, statt Selters, wie Arbeiter. Kirmes im Sinai, Karneval in der Sahara. Braucht jemand eine gute Definition von verrückt? Hier ist ein gutes Beispiel. Was für eine Zeitverschwendung, mit diesen Spinnern überhaupt sich abzugeben. Was für eine Majestätsbeleidigung für unseren Herrn und Herrscher, den Pharao. Ihm mit diesem Unfug seine Zeit zu stehlen. Wir machen hier Politik, kein frommes Theater. Hier geht es um reale Ergebnisse und nicht um Spinnerei aus überhitzten Priesterköpfen. Sag, was du zu sagen hast, mein Herrscher, mein König. Mach Schluss mit dem Gedöns und dann zurück an die Arbeit und etwas Sinnvolles geschafft. Und der Pharao enttäuscht sie nicht. Der Text sagt, der König von Ägypten antwortete ihnen. Warum wollt ihr beide, Mose und Aaron, das Volk von der Arbeit wegziehen? Fort mit euch an eure Arbeit, heißt es im Text. Machen wir einen kleinen Moment Pause und gucken uns an, wie der Weltgeschichte und Heilsgeschichte zusammenkommen und nichts voneinander wissen. Gott zeichnet den Israeliten einen Weg aus der Versklavung in die Freiheit vor. Paulus wird es später einmal so formulieren: Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und dieser Satz, Der zieht sich wie ein Leitfaden durch das ganze Alte und Neue Testament. Gott will unsere Freiheit. Gottes Geist ist ein Geist der Freiheit. Hast du mal ein Bild? Danke. Gott will, dass sein Volk aus der Versklavung in Ägypten zur selbstbestimmten Freiheit des gelobten Landes gelangt. Und Mose ist der, der das sagt. Und wenn alle Welt es anders zeigt, Gott will unsere Freiheit. Das Ja zur Freiheit ist ein Nein zur Unterdrückung, zur Freiheitsberaubung, zum Verzicht auf Selbstbestimmtheit und Selbstbestimmung. Wer nicht selbst bestimmt, was er tut, der lässt andere bestimmen, was er tun soll. Das will ich. Das lotet die eigene Freiheit aus. Das muss ich ja. Das ersetzt die eigene Freiheit durch die Unterordnung unter den Willen eines anderen. Wer das muss ich ja sagt und denkt, der ist nicht frei, der ist unterdrückt. Wer nicht selbst über seinen Weg entscheidet, der lässt andere darüber entscheiden. Und wer meint, besser als andere zu wissen, was der andere zu tun und zu lassen hat, der spielt mit ihm Pharao und übt Gewalt aus. Wie viele Pharaonen, wie viele Gewaltherrscher, wie viele akzeptierte Übergriffe gibt es unter uns? Wie viel Macht üben wir über andere aus? Der Geist Gottes ist ein Geist der Freiheit. Und wie viel Macht lassen wir unwidersprochen über uns ergehen? Wie oft sagen wir willig Ja, wo ein deutliches Nein unserer Freiheit und Würde gerecht würde? Manchmal ist es ganz offensichtlich, der Drogenabhängige ist in der Hand der Drogen. Die Prostitution, die Prostituierte, die zur Prostitution gezwungen wird, ist in der Hand ihrer Zuhälter. Die von ihrem Vater missbrauchte und vielleicht eingesperrte Tochter ist in der Hand des Peinigers. Manchmal ist der Machthaber viel subtiler. Alles kann uns zur Sucht werden, uns zum Siechtum bringen, zur Unterdrückung. Die schönsten Dinge der Welt. Wir kriegen daraus etwas, was uns versklavt. Ich kann sexsüchtig werden, wenn meine Sexualität mein ganzes Leben und Denken bestimmt. Ich kann kindersüchtig werden, wenn ich meine Kinder vergöttere. Ich kann arbeitssüchtig werden, wenn mir Karriere, Ansehen und Geld zum Lebensinhalt werden. Ich kann wissenssüchtig werden, wenn sich mein Leben nur darum dreht, von allem zu wissen und alles wissen zu müssen. Ich kann unterhaltungssüchtig werden, wenn mein Leben sich nur noch um möglichst viel Spaß dreht und der Höhepunkt des Jahres das Derby zwischen Dortmund und Schalke oder Dortmund und Bayern ist. Nichts gegen Fußball. Führer, Befehl, wir folgen dir. Dieser bekannte, schlimme Spruch aus dem Dritten Reich zeigt die selbstgewählte Abhängigkeit. Was ist mein Führer? Wessen Befehlen folge ich? Lass mein Volk ziehen. Let my people go. Das ist allen Führern gesagt. Nicht von mir gesagt, nicht von Philosophen gesagt, sondern von Gott gesagt. Der Machthaber aller Machthaber, der, der auch den größten Machthabern ihre Macht nur verliehen hat, der sagt allen Unterdrückern, allen Freiheitsräubern, allen Vergewaltigern, Gewalthabern, Rechthabern und Übergriffigen, lass mein Volk ziehen. Keine Macht in der Welt kann meine Leute davon abhalten, mir zu dienen und mit mir zu feiern. Du lebst in Abhängigkeit. Du bist Sklave von jemandem oder von etwas? Hör genau zu, was Gott deinem Peiniger sagt. Lass meine Tochter, lass meinen Sohn ziehen. Wer zu mir gehört, zu meiner Familie, zu meinem Volk, wer mich ehrt, der wird hier nicht unterdrückt. Wer unter meinem Schutz steht, auf den hat niemand anderer ein Anrecht. Lass ihn ziehen und lass sie ziehen. Gib mein Volk frei. Und es kommt noch besser. Gott lädt zu einem Fest. Zu seinem Fest. Zum Fest der Begegnung Gottes mit den Menschen. Jeder Gottesdienst, der ein richtiger Gottesdienst ist, ist ein Fest der Begegnung Gottes mit den Menschen. Gott ist kein frommer Pharao, der seine Machtgelüste mit ein paar Bibelsprüchen garniert und der uns von einer Abhängigkeit in die andere stecken möchte. Gott ist kein Ausbeuter, kein Versklaver, kein Manipulator. Gott ist Liebhaber und Gastgeber. Der Pharao nimmt. Er nimmt Arbeitszeit, Würde, Selbstachtung, Geld. Gott gibt. Gott gibt Festzeit, Essen, Trinken, Wohlergehen, Gemeinschaft, Zeit miteinander. Wie hatte der Pharao gesagt, Sekt oder Selters, ihr spinnt doch wohl. Sekt oder Selters? Die Antwort aus Gottes Sicht ist ganz klar. Sekt. Nichts gegen Wasser. Auch Wasser des Lebens und alles, was man theologisch sagen könnte. Aber in diesem Kontext ist Gott auf Seite des Sektes. Gott feiert gern. Gott ist der Liebhaber, der sich am Wohlergehen des Geliebten und der Geliebten interessiert hat, der dann ein brennendes Interesse hat. Und machen wir uns nichts vor. Es geht nicht darum, dass wir Gott auf unsere eigenen kleinen und großen Feste einladen. Es geht nicht um das fromme Sahnehäubchen auf einer gottlosen Veranstaltung. Nicht um das Tischgebet vor einer gottlosen Mahlzeit. Wenn wir unsere Feste feiern und Gott dazu einladen, wird er oft nicht kommen. Bleib mir weg mit dem Geplärr eurer Lieder. Das sagt Gott nicht zum Grand Prix d'Eurovision oder zu irgendeinem lauten Rockkonzert oder irgendwas, was sie musikalisch gar nicht mögen. Das sagt er zu uns, zu frommen Leuten mit frommen Liedern, zu ihrem Gottesdienst. Gott lässt sich nicht zu unserem Fest einladen, sondern er lädt uns zu seinem Fest. Raus aus Ägypten in die Wüste, da wird gefeiert. Immer spricht Jesus, wenn er vom Reich Gottes redet, von einem Festmahl. Sein erstes Wunder tut er auf einem Hochzeitsfest, indem er aus Wasser Wein macht. Sekt gab es damals noch gar nicht. Er macht das, damit das Fest weitergehen kann. Wir haben ihn seine ihn später mordenden Widersacher genannt, Fresser und Säufer. Es war ihnen zutiefst suspekt, dass einer feiert, isst und trinkt mit seinen Jüngern und mit anderen Nachfolgern. Und der große Skandal, Frauen waren dabei. Frauen wurden nicht mal gezählt, die wurden nicht mal mitgezählt, die tauchten gar nicht, die wurden nicht mal als Eigentum gewertet, die waren einfach nur da. Dass Jesus mit Frauen gegessen hat, ist etwas so Ungewöhnliches und hat die herrschende Klasse so bitterböse gemacht, weil es alles umgedreht hat. Ich glaube, wir Christen müssen uns immer fragen, wie wir mit Frauen umgehen und welche Fragen in Sachen Frauen wir für klug und welche wir für Dummheit halten. Der verlorene Sohn, der endlich aus der Fremde wieder in sein Elternhaus zurückkehrt, nachdem er einiges vom Erbe gut verschleudert hat, den lädt der Vater nicht zur Belehrung, nicht zu einer betriebswirtschaftlichen Nachhilfestunde. Er liest ihm nicht die Leviten und er hält ihm keine Gardinenpredigt. Er lädt ihn zu einem Fest. Und zu was für einem Fest? Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Das Weihnachtsfest ist nicht unser Fest. Das Weihnachtsfest ist der Geburtstag Christi. der Geburtstag Gottes in der Welt, zu dem wir eingeladen sind. Also auch damals, Gott lädt zu seinem Fest, aber der Ort des Festes ist doch etwas ungewöhnlich. Es ist nicht der Pharao-Palast. Warum vertreibt er nicht einfach diesen Despoten und lässt uns seine Vorratskammern und seinen Weinkeller plündern? Die Einladung zum Fest, er geht in die Wüste. Was für ein merkwürdiger Platz, um ein Fest zu feiern. Keine Infrastruktur, nicht mal Wasser, geschweige denn sanitäre Anlagen. Wie bitte sollen wir denn in der Wüste ein Fest feiern? Warum feiern wir nicht gleich hier? Berechtigte Fragen, und doch ist es so. Gott lädt uns zu seinem Wüstenfest. Weihnachten ist ein Wüstenfest. Es war kein Platz in der Herberge. Auch Maria und Josef sind nach dem Kindermord nach Ägypten geflohen. Es geht nicht um zwei Scheiben mehr Fleisch in den israelitischen Töpfen in Ägypten. Neben dem »Lass mein Volk ziehen«, das dem Unterdrücker, dem Pharao gesagt ist, sagt Gott ein zweites. Er sagt es uns, seinem Volk. Komm, mach dich auf. Sei startklar für den Aufbruch. Lass dieses Ägypten hinter dir und komm mit mir. In die Wüste, fragt mancher. Ja, in die Wüste. Wer Ägypten wirklich hinter sich lässt, der wird eine Wüste zu durchqueren haben. Viele wichtige Entscheidungen sind in Wüstenzeiten entstanden. Viele Begegnungen mit Gott sind in Wüstenzeiten erfolgt. Die Wüste ist einerseits ein schrecklicher Ort. In der Wüste erscheint die erlebte Pein in Ägypten im Rückblick, als hätte man an Fleischtöpfen gesessen. In der Wüste haben Angst ums Überleben und Hunger und Durst ihren berechtigten Platz. In der Wüste werden die Sinne verwirrt und der Geist trübt sich ein. Aus dem geplanten Fest der Begegnung mit Gott wird ein schrecklicher Tanz um ein handtellergroßes, goldenes Kalb. Propheten sind mutlos geworden in der Wüste und lebensmüde. Die Wüste ist ein schwerer Ort, und wer könnte nicht aus seinem Leben von Wüstenzeiten erzählen? Aber die Wüste ist auch der Ort der Wunder. Hier versorgt Gott sein Volk. Hier sind Feuersäule und Wolkensäule zu erkennen, die wegweisen und Licht geben. Hier sprudelt klares Wasser aus dem Felsen, als alles schon aussichtslos erscheint. Hier helfen dem Propheten die berühmten Raben in seiner Depression. Ja, Gott mutet uns die Wüste zu. Und nicht uns einzeln, sondern er mutet sie uns auch als Volk, als Gesamtheit zu. Es ist gut, wenn man in der Wüste nicht allein ist. Das Fest Gottes findet in feindseliger Umgebung statt. Die Einladung Gottes zu diesem Fest ist keine Einladung zu einem Wellness-Event oder zu einem Kuschel- und Wohlfühlaufenthalt, all-inclusive. Es ist kein Fünf-Sterne-Hotel mit Pool und Klimaanlage. Es ist die Einladung zum Abenteuer des Lebens mitten in der Welt, in der Gemeinschaft miteinander und mit dem Herrn und Schöpfer des Lebens. Vergiss es, sagt der Pharao. Hier wird nicht gefeiert, hier wird gearbeitet. Und was macht er? Er trickst. Böse. Dagegen ist die Griechenlandhilfe echt harmlos. Er streicht die Versorgung der Israeliten mit den Grundstoffen für die Ziegelfertigung, aber er hält die Menge der abzuliefernden Ziegel aufrecht. Was für eine Schweinerei. Ein Stöhnen geht durch Israel. Wir hatten gehofft, alles wird besser. Aber nun wird alles noch schlimmer. Vielen Dank, lieber Mose. Das hast du ja prima gemacht. Was hast du uns angetan? Siehst du nicht, dass es so nicht geht? Lass uns in Ruhe mit deinem Fest in der Wüste. Pack lieber mit an. Wie sollen wir das alles schaffen? Was für ein Elend. Manche sagen, Wer sich den Göttern und Götzen seines Lebens abwendet und sich Gott zuwendet, der hat ein schönes, erbauliches, friedvolles, feierliches Leben. Aber ehrlich, das ist ein Reklame-Gag der Frommen. Das ist ein Gag der Frommen, die möchten, dass man ihrem Verein beitritt. Wir hören das zwar gerne, dass es uns gut geht, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit lautet, sei auf Wüstenzeiten gefasst. Rechne mit verbrecherischen Pharaonen. Wenn du Gott begegnen willst, dann wirst du dich von allen Sicherheit versprechende Dinge lösen und abwenden müssen, um ihn zu finden. Die Israeliten sind nicht dumm, wenn sie jammern. Die haben Grund zu jammern. Und Mose stimmt in dieses Jammerlied mit ein. Unser Text sagt, da wandte sich Mose an den Herrn und sagte, seitdem ich zum Pharao gegangen bin, um in deinem Namen zu reden, behandelt er das Volk nur noch übler. So wirst du das Volk auf keinen Fall retten. Und ganz ehrlich, wir können ihn doch gut verstehen, oder nicht? Hatte er nicht von Anfang an, dieser alte, erfahrene Mann, alle Bedenken vorgebracht gegen Gottes verwegenen Pläne? Hatte er es nicht gleich gewusst, dass es so auf jeden Fall nicht gehen kann? Ich mache mich lächerlich vor dem Pharao, na gut. Aber das Volk, das du doch angeblich so auserwählt hast und liebst, mit dem du so große Pläne hast, das muss nun noch mehr erleiden als vorher? Und alle sagen, ehrlich, ich bin schuld, obwohl ich doch nur gesagt habe, was du mir aufgetragen hast. Das wird nichts mit deinem Rettungsplan, lieber Gott. Mose spricht dir, als hätte er jahrelange Erfahrung im Volk retten. Und nun lässt er Gott an seinem unendlich reichen Erfahrungsschatz teilhaben. Aber wir wissen es natürlich besser, nicht? Es ist ganz offensichtlich. In Sachen Volk retten ist Mose echt ein Anfänger. Ein aus Rache begangener Mord hat ihn damals zur Flucht gezwungen. Nein, Mose, deine Erfahrungen sind nicht viel wert, wenn es darum geht zu beurteilen, ob Gott das Volk retten wird oder nicht. Unsere Erfahrungen sind nicht viel wert, wenn es darum geht zu beurteilen, ob Gott mich und andere retten wird oder nicht. Mose, es ist nicht deine Aufgabe und Matthias, es ist nicht deine Aufgabe und wir alle, es ist nicht unsere Aufgabe, Gott Zensuren zu vergeben für vollbrachte Rettungen. Wir sind nicht zum Schiedsrichter bestimmt über Gottes Pflicht und Kürprogramm in Sachen Rettung. Mose ist ebenso eingeladen wie ich und wie Sie und das Volk zum Fest in der Wüste. Es ist nur in Anführungsstrichen seine Aufgabe, weiterzusagen, was Gott gesagt hat. Gottes Heilsgeschichte findet statt mitten in der Weltgeschichte, ob wir wollen oder nicht. Das war damals so, das ist heute so, das wird morgen so sein. Er beruft sein Volk. Er befreit sein Volk. Er führt sein Volk. Er streitet für sein Volk. Er führt sein Volk. Er ist ihr Licht in der dunklen Nacht und ihr richtungsweisendes Zeichen in der Hitze des Tages in der Wüste. Ohne Gott kann Israel nichts tun. Ohne das von Mose ausgesprochene und weitergesagte Wort Gottes ist alles unklar, auch wenn es noch so logisch erscheint. Ohne Jesus Christus, sagen wir als Christen, ohne dieses Wort Gottes aus Fleisch und Blut, ein Wort mit Hand und Fuß, ohne dieses Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir zu folgen haben, können wir nichts tun. Und sieht es noch so gut aus. Aber mit ihm können wir über Mauern springen und Wüsten durchqueren. Lasten abwerfen, uns von Lügen über sogenannte Fleischtöpfe befreien und einen neuen Horizont gewinnen. Ihm folgen, auf seine Einladung zum Fest des Lebens hin, das bedeutet, sich auf das Abenteuer des Lebens einlassen. Wer Jesus zum Herrn hat, der braucht keine anderen Herren mehr. Wer Jesus nachfolgt, der muss sich keinem Zwang mehr beugen, denn er ist zur Freiheit und zur Selbstbestimmtheit berufen. Wer der Einladung ins Reich Gottes folgt, der braucht sich für keine anderen Reiche und Reichtümer mehr verplanen und einspannen zu lassen. Wer zum Fest der Begegnung mit Gott unterwegs ist, der braucht sich vor keinen noch so attraktiven anderen Karren spannen lassen. Die Fleischtöpfe Ägyptens sind gelogen, es gibt sie nicht. Das goldene Kalb ist ein lächerliches Stück Metall. Alle Götzen sind stumm. Und wir können machen, was sie wollen, sie werden nicht reden. Wir werden immer nur unser eigenes Geschwätz hören. Über kurz oder lang werden alle Götzen und alle Götter auf dem Müllplatz der Geschichte enden. Aber Gott redet. Jesus ist das Wort Gottes, dessen Geburtstag wir feiern, das wir zu hören und dem wir zu folgen haben. Das Reich Gottes gibt es wirklich. Es ist schon mitten unter uns. Siehst du es nicht? Hörst du es nicht? Merkst du nicht den Wind des Geistes, der die ganze Lügengespinste hinwegfegen kann? Und das Gute ist, wir alle sind eingeladen. Nicht die Anständigen, alle. Und so anständig sind wir Anständigen nicht. Alle. Wir sind eingeladen, bei diesem Fest dabei zu sein. Und wir sind alle Neuankömmlinge bei diesem Fest. Wir alle sind eingeladen zum Fest des Lebens und zum Fest der Begegnung mit unserem Herrn und Gott. Und glaubt mir, im Reich Gottes wird gern und viel gefeiert. Jesus sagt, ich bin für dich auf die Welt gekommen. Wenn du meinen Geburtstag feierst, dann feierst du richtig, wenn du mir folgst. Wenn du hörst, was ich sage und tust, was du gehört hast. Ich bin für dich gestorben. Ich bin auferstanden. Ich bin hier mitten unter euch. Ich liebe dich. Ich bin dein Retter aus allen Ägyptens der Welt, aus allen Abhängigkeiten deines Lebens. Komm und folge mir nach. Du kannst frei sein, weil ich dich frei mache. Ich spreche dich frei. Ich bin der lebendige Freispruch gegen alles, was dich verurteilt.